Der Friede Gottes, die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich freue mich, nach mehr als 3 Monaten endlich wieder hier auf der Kanzel zu stehen und predigen zu dürfen. Für diejenigen, vielleicht von den Konfi-Eltern, die es nicht wissen, ich habe die letzten 3 Monate von Juni bis August mit meiner Familie in der Heimat meines Mannes verbracht, im Ostkongo beziehungsweise in West-Ruanda. Das liegt also, wir waren direkt so an der Grenze und sind auch immer mal wieder Grenzgänger gewesen. Wir haben viel Zeit als Familie, in Familie verbracht. Und in der heutigen Predigt geht es auch genau um dieses Thema Blutsverwandtschaft beziehungsweise Familienzugehörigkeit. Auch uns als Gemeinde ist dieser Bereich sehr wichtig. Wir haben verschiedene Angebote wie Eheworkshops, Erziehungsworkshops, Familienmutmachtag und vieles andere. Und ich glaube, selbst die Kinderkirche, die jetzt ja auch gerade nebenan im Gemeindehaus stattfindet, oder der Jugendkreis Backbone, der jeden Freitag stattfindet, das sind auch Bereiche, die letzten Endes das Zusammenleben in der Familie unterstützen. Wir glauben, dass es sich lohnt, in die eigene Ehe, in die eigene Familie zu investieren, sich über eine gute Erziehung schlau zu machen, Sorgen miteinander zu teilen, gemeinsam im Glauben zu wachsen. Familie zu sein bedeutet, der Zukunft ein Gesicht zu geben. Und deshalb haben die Konfis auch ihre Familien aufgemalt. Und die sind ganz unterschiedlich. Und wenn ich fragen würde, für wen ihr jeden Tag betet, dann wären es sicherlich vor allen anderen Menschen, die Familienangehörigen, die wir immer wieder jeden Tag Gott im Gebet hinlegen. Und das ist auch gut so. Familie beinhaltet die Menschen, die uns am nächsten stehen, die wir am besten kennen, mit denen wir hoffentlich am meisten Zeit verbringen und deren Schicksal uns eben besonders trifft. Das spiegelt sich auch in unserer Sprache wider. Blut ist dicker als Wasser, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie der Vater, so der Sohn. Also da merkt man, wie eng die Familienbande sind und wie die uns auch im Leben prägen. Und auch Jesus hatte Familie. Er hatte nicht nur die Mutter Maria, sondern auch einen Vater, den Josef, und er hatte Geschwister. Und hier und da taucht diese Familie auch in den Evangelien auf. Auch diese Familie, also die Eltern von Jesus und seine Geschwister, die nehmen Anteil an dem Leben von Jesus, wie sich das so entwickelt. Und die waren nicht immer begeistert darüber, dass ihr Bruder bzw. der Sohn immer mehr Aufmerksamkeit erregt. Und die haben natürlich gemerkt, dass da sich die Leute auch schon so ein bisschen spalten, dass die einen eher versuchen, ja, Jesus niederzumachen und andere ihm aber nachfolgen. Im 3. Kapitel des Markus-Evangeliums wird uns davon berichtet, dass Jesus viele Menschen geheilt hat, dass er das sogar am Sabbat getan hat, was laut jüdischer Feiertagsgesetze nicht erlaubt war. Aber Jesus ist mutig und er setzt sich über diese Gesetze hinweg. Jesus stellt provokante Fragen, aber er hat auch provokante Antworten. Und er hat Nachfolger. Und als schließlich die Menschenmenge immer größer wird, die Jesus sehen und hören will, machen sich auch seine Mutter und seine Geschwister auf, ihn zu suchen. Denn, wie gesagt, ihnen war der Aufruhr um ihren Bruder nicht so ganz geheuer. Wir lesen da im 3. Kapitel, Vers 20. Dann kehrte Jesus nach Hause zurück. Sogleich liefen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Als seine Angehörigen das erfuhren, wollten sie ihn mit Gewalt von dort wegholen. Er hat den Verstand verloren, sagten sie. Danach folgt dann ein kurzes Streitgespräch mit den Schriftgelehrten und dann kommt der heutige Predigttext. Vers 31. Noch während Jesus sprach, kamen seine Mutter und seine Geschwister. Aber weil so viele Menschen bei ihm waren, konnten sie nicht zu ihm gelangen. Sie blieben vor dem Haus stehen und baten, Jesus herauszurufen. Drinnen saßen die Leute dicht um Jesus gedrängt. Sie richteten ihm aus: Deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern warten draußen auf dich. Sie wollen mit dir reden. Es ist die Frage, was würden wir in solch einer Situation tun? Was hätten wir als Geschwister von Jesus zu Jesus gesagt? Hätten wir ihn zurechtgewiesen? Wären wir mit einer Portion Neid gekommen? Hätten wir darauf gedrungen, dass er die Leute wegschicken soll? Würden wir erwarten, dass er Verständnis zeigt, dass er zumindest sich anhört, was wir zu sagen haben? Könnten wir ihn mit unseren Argumenten überzeugen, dass er vorsichtiger sein soll? Und was hätte Maria, seine Mutter, wohl zu ihm gesagt? Vielleicht voller Sorge. Jesus, es ist schön, dass du alle Leute heilst und dass du ihnen gute Worte sagst, aber das reicht jetzt. Du musst jetzt auf dich selber aufpassen. Oder schön und gut, was du alles weißt und tust, aber jetzt wird's mal Zeit, dich mit deiner Familie zu beschäftigen, ein bisschen Zeit zu Hause zu verbringen. Ist es nicht so, dass wir oft sehr genau wissen, was alle anderen zu tun haben? Wir geben unseren Eltern Ratschläge, die Eltern geben ihren Kindern Ratschläge, der Bruder gibt der Schwester einen Ratschlag. Irgendwie weiß man doch immer, wie es so laufen soll in den Familien. Und manchmal formulieren wir auch unsere Gebete so, dass wir zu Gott sagen, ach Gott, mach doch, dass mein Mann endlich, dass meine Frau mal wieder, dass mein Kind diesen Weg wählt oder aufhört, sich mit denen und denen zu treffen, dass meine Schwester oder mein Bruder sich so oder so verhält. Und vielleicht lautet Jesu Antwort auf deine Sorgen, Fragen und Bitten in Bezug auf deine Familie anders, als du es erwartest. Seine Reaktion auf die Nachricht, dass seine Familie mit ihm reden will und draußen vor der Tür wartet, die ist nämlich ziemlich niederschmetternd. Er reagiert nicht liebevoll, fürsorglich, verständnisvoll. Er stellt eine Gegenfrage, Vers 33. Doch Jesus fragte zurück, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Die Antwort wissen wir doch alle. Maria ist deine Mutter und deine Brüder, okay, die kennen vielleicht nicht alle, aber sie werden erwähnt, Jakobus, Josef, Simon, Judas. Jesus, kennst du jetzt nicht mal mehr deine eigene Familie? Ganz schön dreist. Aber er schert sich nicht um diese möglichen Reaktionen, sondern er setzt seiner Gegenfrage noch eins obendrauf. Vers 34. Dann sah er seine Zuhörer an, die rings um ihn saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Genau genommen ist das erstmal eine ziemliche Abfuhr für Maria und für Jesu Geschwister. Im Grunde genommen sagt Jesus doch, ihr, meine Familienangehörigen, seid nicht so wichtig wie all die anderen hier, die Gottes Wort hören und die versuchen, seinen Willen zu tun. Auf den ersten Blick mögen diese Worte nach Abweisung und Distanz klingen. Aber auf den zweiten Blick, und den sollte man immer wagen, wenn man biblische Texte liest, auf den zweiten Blick steckt in Jesu Antwort eine Verheißung für jeden Menschen, nämlich, dass Gottes Kindschaft wichtiger ist als Blutsverwandtschaft. Anstatt dass Jesus durch seine Familienangehörigen seinen Blick verkleinern lässt, weitet er den Blick seiner Angehörigen. Anstatt dass Jesus sich einsperren lässt in unser begrenztes Denken, holt er uns immer wieder raus aus diesem Kastendenken und erweitert unseren Horizont. Die Angehörigen denken, wie wir alle, in einem kleinen Rahmen. Sie sehen zunächst einmal ihre eigenen Verwandtschaftsverhältnisse, ihre Ansprüche aufeinander. Sie fühlen sich verantwortlich, sie vergleichen sich untereinander, sie machen sich Sorgen. Sie machen genau das, was wir alle auch immer wieder tun. Und vielleicht sitzt du heute hier, weil du dir Sorgen machst. Sorgen um deinen Ehepartner, deine Ehepartnerin oder um einen Elternteil, für das du sorgen musst, was du pflegen musst oder mit dem du nicht mehr klarkommst, wo ein tiefer Konflikt herrscht. Oder du sorgst dich um eins deiner Kinder. Vielleicht befindest du dich gerade auch in einem Konflikt mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester oder mit einem Elternteil, was ja in der Pubertät vorkommen soll. Und ja, es ist normal, dass uns das beschäftigt. Und trotzdem glaube ich, dass in den meisten Fällen Jesu Blick auf unser Leben ein anderer ist als unser eigener Blick. Jesus lenkt ganz oft unseren Blick weg von den anscheinend so dringenden Problemen und er richtet unseren Blick auf das, was wichtig ist für die Ewigkeit. Es gibt unzählige Bibelstellen, wo Jesus die himmlische Familie, also die Gotteskindschaft, die jedem Menschen gilt, höher stellt als die verwandtschaftlichen Beziehungen. Ich will nur mal ein paar nennen, damit wir merken, dass diese Geschichte, die wir im Predigttext hören, keine Ausnahme ist, sondern dass das wie ein roter Faden ist, der sich durch die Botschaft von Jesus zieht. Da lesen wir zum Beispiel in Lukas 2. Es ist die Geschichte, wo Jesus auch noch Jugendlicher ist, 12 Jahre, und im Tempel zurückbleibt nach einer Pilgerwanderung. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, seine Mutter, wie konntest du uns nur sowas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Erwiderte Jesus. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Oder Lukas 11. Und es begab sich, als er solches redete, da erhob eine Frau aus dem Volk ihre Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, an denen du gesogen hast. Er aber sprach: Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Da ist eine Frau, die mit anderen Worten sagt: Mensch, man kann neidisch sein auf deine Mutter, dass sie so einen tollen Sohn hat. So einen tollen Sohn wie dich hätte ich auch gerne. Und Jesus sagt: Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass du einen tollen Sohn und eine tolle Tochter hast. Es geht auch nicht darum, dass du die perfekte Mutter oder der perfekte Vater bist. Es geht darum, dass du erkennst, dass du ein Geschöpf Gottes bist und dass Gott für dich Vater und Mutter sein will. Und dass Gott dich mit seiner Liebe erfüllen will. Auch bei den Worten, die Jesus sagt, um Menschen zur Nachfolge zu bewegen, sind es immer wieder diese familiären Bindungen, die Menschen davon abhalten, Jesus nachzufolgen. Lukas 9. Einen anderen forderte Jesus auf: Komm, folge mir nach. Der erwiderte: Ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will mit dir kommen, Herr, erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus: Wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Ist ganz klar, Jesus sortiert immer wieder die Prioritäten im Leben der Menschen. Und das will er heute auch in deinem Leben tun. Er möchte deine Prioritäten ordnen. Und er sagt: Das Wichtigste ist deine Beziehung zu Gott, dem Vater. Ist deine Beziehung zu Jesus Christus, deinem Erlöser. Ist deine Beziehung zu dem Heiligen Geist, der dich von innen her erneuert und der dir die Gewissheit schenkt, dass du Gottes Kind bist. Aber all diese Worte, die wir gerade gehört haben, die sind hart für uns zu hören und zu lesen, weil wir uns natürlich in diesen Menschen, die sich damit schwer tun, wiederfinden. Weil da unsere eigenen mit Gottes Ansichten aufeinanderprallen. Das sind wirklich zwei Welten. Das ist diese sichtbare Welt, in der wir leben und die uns immer wieder ablenkt und Sorgen macht und uns zermürbt. Und dann ist da diese unsichtbare Welt, die ewig ist, die anders ist. Das, was für viele von uns das Wichtigste im Leben ist, das scheint Jesus nicht so wichtig zu sein. Im Gegenteil, er sagt an anderer Stelle sogar voraus, dass es zu Spaltungen in Familien seinetwegen kommen wird. Jesus hat einen anderen Blick auf das Leben eines Menschen. Sein Blick kommt aus der Ewigkeit und er geht in die Ewigkeit. Sein Blick geht tiefer als unser meist oberflächlicher Blick. Er versteht, was wirklich wichtig ist in unserem Leben und er schaut in das Unsichtbare. Wir lassen uns oft ablenken und belagern von dem, was wir mit unseren Augen sichtbar wahrnehmen. Das ist normal, aber es soll nicht so bleiben. Jesus will dich hineinnehmen in eine geistliche und unsichtbare Wirklichkeit, die nämlich dein Leben letzten Endes entlastet und die dich frei macht. Seine Worte sind nämlich nicht gegen dich und deine Sorgen gerichtet, sondern er will dir helfen, unnötige Sorgen abzulegen. Er will dir helfen, zu einem inneren Frieden zu kommen, trotz Konflikte, trotz der Tatsache, dass vielleicht nicht alles so ist, wie du es dir wünschst. Er will helfen, deinen Blick zu weiten und dir zeigen, dass es eine Familie gibt, die viel größer ist als deine leiblichen Verwandten. Indem Jesus die leiblichen Beziehungen, also die Verwandtschaftsverhältnisse, nicht als die dringlichsten betrachtet, vernachlässigt er zwar diese engen Verbindungen, aber gleichzeitig nimmt er ja eine weitaus größere Menge in diesen Begriff Familie hinein. Er nimmt nämlich alle hinein, die sich nach Gottes Wort und nach seiner Liebe sehnen. Er nimmt alle hinein, die ihm folgen und seinen Willen tun wollen. Diese Familie, die ist doch tausendmal größer als jede Familie, die wir als Menschen gründen können. Wir denken, Jesus schließt aus, dabei nimmt Jesus hinein, was wir täglich ausschließen. Indem uns unsere eigenen Familien und Partnerschaften oft das Wichtigste zu sein scheinen, schließen wir doch diejenigen aus, die gar keine Familie haben. Menschen, wo die Eltern früh gestorben sind, Familien, die zerrüttet und auseinandergefallen sind, Alleinerziehende, Verwitwete, verwaiste Menschen, geschiedene Menschen. Wir schließen alle aus, die von ihren eigenen Familien ausgeschlossen wurden oder sie selbst verlassen haben. Und Jesus sagt: Dein Schicksal ist schwer, aber es ist kein Hindernis, Gottes Kind zu werden. Dein Schicksal ist kein Hindernis, ein erfülltes Leben zu leben. Gott sagt, ich sehe dich als Individuum, losgelöst von deinen Eltern, losgelöst von deinen Geschwistern, von deinem Ehepartner, von deinen Kindern. Ich sehe dich, dich als einzigartiges Geschöpf und ich habe eine Zukunft für dich. Es gibt einen Weg der Nachfolge nur für dich. Und das ist mir wichtiger als alles andere in deinem Leben. Folge zuerst mir nach und dann werden die anderen Dinge, die dir jetzt gerade große Sorgen bereiten, sich klären. Es gibt viele Bibelstellen, die belegen, dass Gott selbst dein Vater und deine Mutter sein will. Dass er mit dir und mit jedem, der es will, wahre Familie sein will. Eine Familie, die den Tod überdauert und bis in die Ewigkeit hineinreicht. Auch hier ein paar Bibelstellen. Psalm 27. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Jesaja 66. Gott spricht, ich will euch trösten, so wie einen seine Mutter tröstet. Oder Jesaja 49. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Und am besten Epheser 2, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Das ist die rettende Botschaft heute Morgen. Du bist Gottes Kind und du gehörst zu seiner Familie. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du deine große Sorge um einen Familienangehörigen wirklich an Gott abgibst und dass du diesen Weg dieses Familienangehörigen auch Gott überlässt. Glauben wir wirklich den Worten Jesu, wenn er sagt, sucht zuerst das Reich Gottes und dann wird euch alles andere gegeben werden. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Evangelien, dass die wichtigste Beziehung in deinem Leben nicht die zu deinem Ehepartner oder zu deiner Ehepartnerin ist und auch nicht zu deinen Kindern, auch nicht zu deinen Eltern oder zu deinen Geschwistern, sondern es ist die Beziehung zu Gott, deinem Schöpfer.